Deutschlandfunk. Kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen. Ich begrüße Sie zu Kontrovers. Schrecklicher Jahrestag. Heute vor einem Jahr überfiel die Terrororganisation Hamas den Staat Israel. Die Mörder aus dem Gazastreifen töteten mit unfassbarer Brutalität mehr als 1200 Menschen, wahllos alle, derer sie habhaft werden konnten. 251 Personen wurden in den Gazastreifen verschleppt. 97 Geiseln befinden sich noch immer in der Gewalt der Hamas. 37 von ihnen sind nach israelischen Angaben tot. Am 13. Oktober evakuierte Israel den Norden des Landes. Am 27. Oktober begann die israelische Bodenoffensive in Gaza. Mehr als 40.000 Menschen kamen dabei nach palästinensischen Angaben bisher ums Leben. Israel erklärt die Vernichtung der Hamas und die Befreiung der Geiseln zu seinen wichtigsten Kriegszielen. Führende Terroristen der Hamas und der Terrororganisation Hisbollah wurden getötet. Der Hamas-Führer Ismail Haniyeh in Teheran, zuletzt der Anführer der terroristischen Hisbollah Hassan Nasrallah. Inzwischen stehen israelische Truppen auch im Libanon, um die vom Iran finanzierte Hisbollah zu zerstören und um den Norden Israels wieder bewohnbar zu machen, den die Hisbollah in den vergangenen Wochen und Monaten beschossen hatte. Der Iran hat Israel in der vergangenen Woche mit Raketen angegriffen. Israel hat Vergeltung angekündigt. Und zum Gesamtbild gehört auch noch eine Gerichtsentscheidung. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat im Juli die israelische Besetzung des Westjordanlandes für illegal erklärt. Soweit stark zusammengefasst die Ereignisse der vergangenen Monate und Tage. Was in dieser Schilderung fehlt, ist das unermessliche Leid auf beiden Seiten. Denn die allermeisten Menschen in der Region möchten einfach nur in Frieden leben. Können sie aber nicht. Bis 11.30 Uhr fragen wir im Deutschlandfunk Albtraum Nahe Osten, warum ist Frieden ein Fremdwort? Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen. Die Nummer lautet 0173 56 90 322 und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
Halt, holt man den Ausdruck. Der Nahe Osten ist für den Frieden schlicht ein Fass ohne Boden. Und kaum möglich. Man muss sich nur mal überlegen, was für Meinungen, was für Charakter, was für Staaten da aufeinandertreffen. Es geht um Glaube, Terroristen, Diktatoren, Frauenfeinde, ja. Und die Auslöschung, natürlich nie vergessen, die Auslöschung Israels. Ja, ganz ehrlich, wie soll man denn da an Frieden denken oder arbeiten? Nach meiner Meinung kaum möglich.
Guten Morgen, Marianne Glockner. Ja, Frieden. Es wurde einfach nicht mehr verhandelt nach Bill Clinton und Madeleine Albright. Es hätte eine Zwei-Staaten-Lösung geben können, aber die hat Arafat verweigert. Und ja, man kann davon ausgehen, dass Leute, die dort an der Macht sind, vor allem auf der arabischen Seite auch gar nicht das vorhandene Interesse haben. Ich denke, dass Israel jetzt wirklich einen Existenzkampf kämpft und deshalb wird es keinen Frieden geben können.
Guten Morgen, Ulrich Herzog, Berlin-Tempelhof. Es wurden jahrzehntelange Probleme nicht gelöst und hier prallen zwei Religionen und Kulturen so heftig aufeinander, dass im Prinzip eine Zwei-Staaten-Lösung her muss. Einen anderen Ausweg sehe ich nicht. Und selbst das würde noch nicht für ganz für Frieden garantieren. Aber es wäre ein Anfang.
Mirko Hasse aus Germersheim. Warum ist Frieden ein Fremdwort im Nahen Osten? Das liegt sicherlich auch am aktuellen israelischen Ministerpräsidenten. Benjamin Netanyahu scheint offensichtlich keine Strategie zu haben, sondern ballert einfach nur ziellos in den Libanon und Gaza hinein, ohne einen Plan B zu haben. Denn es wird keine militärische Lösung für diesen Konflikt geben.
Und ergänzen möchte ich dies durch Mails, die Hörerinnen und Hörer geschrieben haben. Fabian Glasen meint, Frieden in Nahost ist auf Basis gerechter und moralischer Werte nur möglich, wenn die Palästinenser und ihre Unterstützer das Existenzrecht Israels anerkennen und Israel eine Zwei-Staaten-Lösung oder eine Ein-Staaten-Lösung mit absoluter Gleichberechtigung der Palästinenser anerkennt. Manfred Kirsch meint, es ist unerträglich, wenn Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland wieder physisch angegriffen werden, weil sie als Jüdinnen und Juden ihre politische Meinung äußern und gegen den Hass der Hisbollah, der Hamas und der iranischen Regierung Stellung beziehen. Frau Dr. Marianne Müller-Brettl meint, Frieden benötigt eine Balance zwischen den Kontrahenten. Mit Machtpolitik und massiven Waffenlieferungen unterstütze der Westen eine Politik der Stärke, sodass alle bisherigen Versuche eines kollektiven Sicherheitssystems scheiterten und damit auch eine dauerhafte Friedenslösung. Bernhard Stengel hat uns geschrieben, auf mittelfristige Sicht wird es ohne gerechte Lösung bezüglich Jerusalems und des Jordanwassers keinen dauerhaften gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina geben. Die Meinung von Georg Dovermann: Dieser gesamte Kriegszustand ist ein Produkt falscher Territorialpolitik, und solange man das Recht Palästinas auf Heimat und auf einen Staat regelrecht kriminalisiert, wird es keinen Frieden geben. Schließlich Dietrich Borchert: Ich sehe keine Lösung des Problems, solange in Israel, Klammer auf, Rabin wurde von einem radikalen Israeli ermordet, der frühere Ministerpräsident, Klammer zu, radikale Kräfte an der Regierung sind und bei den Palästinensern die Geldgeber aus dem Iran das Sagen haben. Soweit die Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße unsere Gäste. Jürgen Hart, CDU, außenpolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Er ist Diplom-Volkswirt, ehemaliger Offizier der Bundeswehr. Bei der Wahl 2021 trat er im Wahlkreis Solingen-Remscheid-Wuppertal in Nordrhein-Westfalen an. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Michael Lüders ist Politik- und Islamwissenschaftler. Er arbeitet als Politik- und Wirtschaftsberater. Und er ist Mitglied des erweiterten Parteivorstandes des BSW, also des Bündnis Sarah Wagenknecht. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Jürgen Trittin, ehemaliger außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, Diplom-Sozialwissenschaftler. Er war Bundesminister, Landesminister in Niedersachsen und Co-Sprecher der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen, Herr Trittin.
Moin, Herr Heinemann.
Herr Trittin, der Historiker Professor Moshe Zimmermann von der Hebräischen Universität Jerusalem hat bei uns im Interview der Woche am Sonntag gestern also gesagt, der Zionismus schwächelt, der Zionismus habe eine sichere Zukunft für jüdische Bürgerinnen und Bürger versprochen und dieses Versprechen nicht eingehalten. Warum nicht?
Ich glaube, dass man ihm da in der Beschreibung zustimmen muss. Der 7. Oktober war eben nicht nur der größte Massenmord an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Die unglaublichen Verbrechen, die an diesem Tag begangen worden sind und offensichtlich an den Geiseln immer noch begangen werden, sondern es hat Versprechen Israels als eine sichere Heimstatt für die Jüdinnen und Juden der Welt in Frage gestellt. Und dieses Sicherheitsversprechen wiederherzustellen, ist legitim und unterstützenswert. Das Problem, warum dieses gescheitert ist, das hat mit einem weiteren Punkt des 7. Oktober zu tun. Am 7. Oktober ist auch die spezielle Vorstellung der Regierung Netanyahu, das darf man ja nicht gleichsetzen mit der Gesellschaft Israels, aber die Regierung Netanyahu hat lange Zeit versprochen, wir überlassen die Bevölkerung des Gaza halt der Hamas in stiller Kooperation zum Teil mit Katar und konzentrieren uns auf die Aneignung in der Westbank, also in den Gebieten, die Israel besetzt hält. Und das hat dann nicht nur militärisch Folgen gehabt. Zwei Brigaden im Süden, wo die Hamas angriff, 10 Brigaden in der Westbank, sondern es war auch ein grundlegender Fehler in der Einschätzung der Hamas, die offensichtlich das israelische Sicherheitsestablishment dort jener unterlaufen.
Herr Lüders, und genau die Frage, wie konnte das passieren? Wie konnte ein Staat, dessen Lebensgrundlage Sicherheit bildet, am 7. Oktober 2023 dermaßen überrascht werden?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, die auch die israelische Öffentlichkeit umtreibt. Es ist bezeichnend, dass die israelische Regierung unter Premierminister Netanyahu bis heute es ablehnt, eine Untersuchungskommission einzurichten für dieses Versagen der israelischen Armee. Es gab ganz klare Hinweise, dass da etwas geplant werde, aber man hat diese Warnungen ignoriert, möglicherweise auch deswegen, weil man mehrere Panzerverbände und so Soldaten abgezogen hat aus dem Umfeld des Gazastreifens in Richtung Westjordanland, um dort die israelischen Siedler zu schützen. Es ist dies ein großes Versagen der israelischen Regierung, wofür man aber seitens Netanjahus keine Verantwortung übernimmt. Man hat stattdessen beschlossen, den Gazastreifen in Trümmer zu legen als Vergeltung und um auf diese Art und Weise Sicherheit für Israel zu schaffen. Und nun wird der Krieg ausgeweitet in Richtung Libanon, künftig auch mit Sicherheit in Richtung Iran. Das alles ist eine Tragödie für die Region und es wird die Sicherheit Israels in der Region mit Sicherheit nicht fördern.
Herr Hart, Sie führen viele politische Gespräche auch in der Region. Zeichnet sich ab, welche Lehren die israelische Sicherheitspolitik aus dem 7. Oktober gezogen hat?
Wenn Sie mit Politikern in Israel sprechen oder aus Israel, auch mit Oppositionspolitikern, dann stellen Sie eine breite Frustration darüber fest, dass Israel sich jetzt nach diesem Angriff der Hamas vom 7. Oktober letzten Jahres und nach dem, was aus dem Libanon permanent gegen den Norden Israels stattfindet, ein Teil des Nordens Israels ist ja gegenwärtig nicht bewohnbar, die Menschen dort sind evakuiert, weil Hezbollah-Raketen, also iranische Raketen, verschossen von der Hezbollah, sich alle entsprechend hier ist eine Bohrmaschine, hören Sie wahrscheinlich auch.
Unüberhörbar.
dass Israel eben entsprechend unter Bedrängnis ist und dass umgekehrt wir eher mit dem Finger auf Israel zeigen, wenn es um die Lösung dieses Konflikts geht, wo wir doch unsererseits, wie ich finde, viel zu wenig getan haben. Wir haben viel zu wenig Einfluss genommen auf den Libanon, dafür zu sorgen, diese Resolution der Vereinten Nationen 1701 umzusetzen. Wir haben viel zu wenig getan, um den Iran in seiner Aggressivität, der steckt ja sowohl hinter der Hezbollah als auch, wie wir festgestellt haben, hinter Hamas und den Houthis im Jemen, den entsprechend einzuhegen. Und das ist aus israelischer Sicht ein bisschen verkehrte Welt. Ich glaube, die Aufarbeitung der Ursachen des 7. Oktober wird von vielen Politikerinnen und Politikern in Israel für die Zeit danach verschoben. Im Augenblick steht, glaube ich, die Solidarität mit den Streitkräften und mit den von diesen Angriffen unmittelbar betroffenen Menschen im Mittelpunkt. Und insofern kann im Übrigen auch nicht erkennen, dass es einen politischen Streit in Israel zum Beispiel über die Aktionen jetzt im Libanon gibt. Die Angriffe der Hezbollah gegen Israel sind ja offensichtlich und die Versuche, die Hezbollah zu schwächen, wird in Israel eigentlich auch parteiübergreifend von der demokratischen Opposition unterstützt. Also insofern kein großes Scherbengericht zum jetzigen Zeitpunkt, sondern eher die Frage, warum sind wir so alleingelassen und warum werden wir so an den Pranger gestellt, obwohl wir doch nichts anderes tun, als unser Existenzrecht zu verteidigen.
Herr Trittin, Jürgen Hart sagt, wir, also der Westen, Europa hätte mehr tun können. Dazu gehört aber auch, dass zwei Leute oder zwei Seiten zuhören. Und eine Hörerin hat es ja eben geschildert. Also die Palästinenser haben eigentlich keine Chance verstreichen lassen, um eine Lösung abzulehnen. Wie kann man auf solcher Grundlage Einfluss üben?
Man kann sich bemühen, aber ich will vielleicht noch einen Punkt anfügen an das, was Jürgen Hart gesagt hat. Es ist nicht richtig, dass es in Israel keine politische Kontroverse auf die Antwort auf diesen brutalen Überfall gibt. Es gibt eine große Kontroverse und diese große Kontroverse macht sich fest an der Frage, wie gehen wir mit der Frage der Geiseln um, die Hamas immer noch gefangen hält. Da gibt es Hunderttausende, die dafür auf die Straße gegangen sind und von der Regierung Netanjahu einen Waffenstillstand gefordert haben. Das entspricht im Übrigen dem, was eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen gefordert haben. Das entspricht dem, was die Amerikaner, was die deutsche Außenministerin zuletzt im Bündnis mit Frankreich, was den Libanon angeht, gefordert haben. Und die Antwort der Regierung Netanjahu auf diese Forderung weiter Teile der eigenen Bevölkerung war immer, wenn es soweit war, dass sie massiv unter Druck waren und in Gefahr liefen, einem solchen Waffenstillstand zuzustimmen, dass sie an anderer Stelle die kriegerischen Handlungen eskaliert haben. Und das ist auch ein bisschen der Punkt. Selbstverständlich stehen alle in Israel heute hinter dem Vorgehen im Libanon, weil man ja sieht, wie viele Menschen aus dem Norden Israels vertrieben worden sind. Aber dem Befund, dass es keine Alternative zu der Politik gibt, die Netanjahu dort gerade betreibt, der würde ich widersprechen. Das ist nicht die Haltung unserer amerikanischen Verbündeten, ist nicht die Haltung der deutschen Bundesregierung und es ist schon gar nicht die Haltung derjenigen, die für die Befreiung der Geiseln aus der Haft der Hamas in Jerusalem permanent auf die Straße gehen.
Das habe ich auch nicht, Entschuldigung, bin ich das, ich habe ja auch auf die Frage geantwortet, ob es eine politische Kontroverse über die Frage der Ursachen, wie der 7. Oktober zustande gekommen ist, gab. Und da glaube ich, dass man das auf die Zeit danach verschiebt, dass es eine Auseinandersetzung über die Frage gibt, was ist die richtige Politik, das ist natürlich klar.
Da stimme ich Ihnen übrigens ausdrücklich zu, dass die Aufarbeitung stattfindet mit nach Beendigung der Kriegshandlung. Das ist aber eine ganz schlechte Botschaft für Netanjahu. Das ist nach meiner Überzeugung, verdichten sich die Indizien, dass er genau das auf gar keinen Fall will, weil er weiß, dass er dann nicht nur wegen der ihm vorgeworfenen Korruption zur Rechenschaft gezogen wird.
Und deshalb den Krieg verlängert?
Den Eindruck muss man angesichts der Entwicklung auf dem Schlachtfeld und der Verhaltensweisen bekommen. Jedenfalls wird das auch in weiten Teilen der israelischen Zivilgesellschaft genauso gesehen und so beschrieben.
Liegt der Ball jetzt nicht etwas zu sehr im Lager auf der israelischen Seite?
Nein, ich finde überhaupt nicht. Ich finde, dass man diese zu der Hamas-Frage sehr deutlich sein muss, die es gibt kein Mitleid damit, es gibt auch kein Mitleid für einen Hassan Nasrallah. Nur jenseits von der Frage des Mitleids müssen Sie immer die Frage stellen, ist es vielleicht nicht klüger gewesen, das zu machen, was die Amerikaner, was die Franzosen, die Deutschen versucht haben, nämlich zu vermeiden, dass es eine Eskalation im Libanon gibt und dort zu einem Waffenstillstand zu kommen, einem Waffenstillstand, der dann auch ermöglichen würde, dass die Menschen zurückkehren. Es gibt immer nicht nur die eine oder die andere. Und diese unterschiedlichen Alternativen in der Politik, die müssen dann wenigstens benannt werden.
Aus Frankfurt am Main ruft uns Herr Kukuschinski an. Einen schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Bitte schön.
Ja, also meine Rückmeldung dazu ist, dass natürlich sicherlich es ein Problem, großes Problem gibt im Nahen Osten, dass sich die Spannungen sehr stark jetzt aufgebaut haben. Aber man muss ja auch gucken, wie man das jetzt kurzfristig und langfristig lösen kann. Sicherlich durch Bildung zum einen, Deradikalisierung ist dort ein ganz großes Stichwort. Und dann ist mein eigentlicher Punkt natürlich, auf der palästinensischen Seite gibt es ja keine politisch legitimierten Ansprechpartner. Die letzten Wahlen in Gaza waren 2006. Mahmoud Abbas ist seit 2005 im Amt. Seitdem gab es zahlreiche Wahlen in Israel 2006, 2009, 2013, 2015, also 8 oder 9 Wahlen. Ja, das heißt, aktuell gibt es ja gar keine Ansprechpartner auf palästinensischer Seite, um für diesen Konflikt eine friedvolle Lösung zu finden.
Interessanter Punkt, Herr Lüders. Ein Dialog ohne Ansprechpartner, wie geht das?
Also zunächst mal, es geht in dieser Sendung so einiges durcheinander. Es werden hier verschiedene Dinge in einen Topf geworfen, die man doch auseinanderhalten sollte. Es ist nicht ganz falsch, was Immanuel Kant schon wusste. Es ist nicht die Wirklichkeit an sich entscheidend, sondern vor allem die Wahrnehmung dieser Wirklichkeit. Und die unterscheidet sich in Deutschland, in Europa ganz erheblich von der Wahrnehmung in der Region selbst. Fangen wir mal an mit den Geiselverhandlungen, die es ja gegeben hat über Monate hinweg. Im Juli hat sich insbesondere US-Präsident Joe Biden dafür eingesetzt. Es waren die Amerikaner, die Ägypter, die Katarer, die hier einen Geiseldeal herstellen wollten zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen. Und diese Verhandlungen sind systematisch torpediert worden von der israelischen Seite. Das haben auch die Amerikaner bestätigt. Das Ziel der israelischen Regierung ist es doch nicht, eine Friedenslösung herbeizuführen, sondern Netanjahu hat mit seiner Regierung unmittelbar nach dem 7. Oktober richtig erkannt aus seiner Sicht, dass dieses die einmalige Chance ist, mit den Widersachern und Gegnern Israels abzurechnen. Und zwar nicht, um danach Frieden herbeizuführen in der Region, sondern das israelische Ziel ist im Grunde genommen zweigeteilt. Zum einen möchte man das gesamte Eretz Israel, das gesamte vermeintlich biblisch verheißene Land, also das gesamte ursprüngliche Palästina, sich selber untertan machen. Einen palästinensischen Staat wird es nicht geben. Im Juni erst hat die israelische Regierung, hat das israelische Parlament darüber abgestimmt, dass es keinen palästinensischen Staat geben wird. werde westlich des Jordanflusses. Das ist die x-te Resolution in diesem Zusammenhang. Auch das Parteiprogramm des Likud, der Partei von Netanyahu, sagt genau dieses. Nun hofft man, dass man also die Hisbollah und im nächsten Schritt auch den Iran ins Visier nehmen kann. Wir sehen die Hamas und die Hisbollah als Terrororganisation. Kann man natürlich tun. Man sollte aber dennoch wissen, aus Sicht der Menschen in der Region macht man es nicht. Denn die werden dort gesehen als nationale Widerstandsorganisation gegen die israelische Besatzung, ob uns das gefällt oder nicht. Und übrigens beide, die Hamas und
Besatzung
auch die
im Libanon oder im Gaza gibt es keine Besatzung Israels, weder im Libanon noch im Gaza.
Lassen Sie mich doch einfach mal den Gedanken zu Ende führen. Hamas und Hisbollah sind beide entstanden als Reaktion auf israelische Besatzung, sind Widerstandsorganisationen aus ihrer Sicht. Herr Hart glaubt nun einwenden zu müssen, dass 2005 Israel sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen habe und es dort keine israelische Besatzung mehr gäbe. Das ist nicht der Stand des Wissens internationalen Rechtes, denn auch dort sagt man, dass der Gazastreifen nach wie vor belagert wird, denn Israel kontrolliert alle Zugänge und hat schon seit 2006 eine umfangreiche Belagerung gegen den Gazastreifen verhängt. Die internationale Juristerei ist sich einig, das ist völkerrechtswidrig und es ist eine Geiselnahme der gesamten Bevölkerung.
Ganz kurz. Heute wird gemeldet, die Hamas beschießt Israel wieder mit Raketen. Wo erkennen Sie den Friedenswillen auf palästinensischer Seite?
Wo erkennen wir den Friedenswillen auf israelischer Seite?
Nee, ich frage jetzt nach der palästinensischen Seite. Sie haben jetzt die ganze Zeit über Israel geredet.
Der Friedenswille ist da. Man könnte ja doch eine Lösung finden.
Indem Raketen beschossen werden?
Ja, Entschuldigung, wer schießt dann die meisten Raketen in der Region gerade? Wer hat die meisten Menschen getötet?
Das ist ja jeder eine echte Täter-Opfer-Umkehr hier.
Jeder Getötete in der Region ist einer zu viel. Aber man kann doch nicht bei mindestens 42.000 Toten im Gazastreifen, die meisten davon sind Zivilisten, davon argumentieren oder davon reden, dass das irgendwie alles Kollateralschäden wären. Es gäbe eine politische Lösung, jeder weiß, wie sie aussieht, die Gründung eines palästinensischen Staates in den 1967 von Israel eroberten Gebieten. Die steht aber nicht in Sicht.
Geschrieben hat uns Thomas Becker. Er verweist auf die religiösen und kulturellen Unterschiede in der Region und sagt, mein Fazit, in den nächsten 40 Jahren wird die Region ein Pulverfass bleiben. Wir müssen unseren Partnern Israel zum Überleben während dieser Zeit helfen. Die WhatsApp von Dr. Bernd Kalverlage. Die wechselseitige Anerkennung eines jüdischen und palästinensischen Staates kann nicht herbeigebombt werden. Die USA müssen unbedingt auf Verhandlungen bestehen. Christiane Rittner hat uns geschrieben, es braucht UN-Truppen und viele Verbündete und die Sicherheit Israels garantierende Staaten im Nahen Osten, Beispiel Ägypten, Katar, Saudi-Arabien, dann geht etwas. Und schließlich eine WhatsApp von Simon. Er schreibt, warum setzt sich denn niemand dafür ein, dass die Bewohner von Gaza das Kriegsgebiet endlich verlassen können? Das ist doch ein Kriegsverbrechen an sich, dass die Menschen dort immer noch eingesperrt werden. Wir sind jetzt verbunden mit Herrn Detlef Naumann, der uns angerufen hat. Einen schönen guten Morgen, Herr Naumann.
Ja, guten Morgen an die Redaktion.
Bitteschön.
Ja, ich habe in der Vergangenheit immer wieder festgestellt, dass wenn Israelis oder Juden irgendwas machen und man das kritisiert, das ist immer problematisch. Mitunter mussten einige deswegen ihren Hut nehmen. Und auch in der jetzigen Diskussion, meines Wissens wurde unter Arafat damals mit den Israelis ein Friedensabkommen und die Zwei-Staaten-Lösung geschlossen. Und torpediert wurde das jeweils von den radikalen religiösen Einheiten. Und das hat zu den Konflikten eigentlich geführt. Wenn man sich das Volk anschaut, dann ist das mitnichten an einem Krieg interessiert, sowohl auf israelischer als auch auf palästinensischer Seite.
Herr Hart, wieso ist diese Zwei-Staaten-Lösung immer wieder gescheitert, immer wieder ins Gespräch gebracht worden, aber es hat eigentlich nie geklappt?
Ich glaube nach wie vor, dass es die einzige nachhaltige Lösung für den Konflikt der Region ist. Aber es müssen dafür eine ganze Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein. Und die israelische Haltung oder die israelische Mehrheitshaltung auch in der Knesset zum Thema Zwei-Staaten-Lösung ist ja nicht, dass man das für alle Zeiten ausschließt, sondern dass man sagt, wer soll denn diesen Staat regieren? Doch nicht etwa die Hamas oder Iran-gesteuerte Kräfte. Wie wird die Verfasstheit dieses Staates sein? Demokratisch-rechtsstaatlich, das ist auch eine Bedingung, die ich auch selbst so formulieren würde, die wir als Westen auch so formulieren. Und wer garantiert die Sicherheit Israels für den Fall, dass es diesen palästinensischen Staat gibt, ohne dass dort wie bisher ja auf dem Gebiet der Autonomiebehörden heute in weiten Gebieten israelische Soldaten für die Sicherheit sorgen. Und da sind viele gefragt, die Arabische Liga, die Vereinten Nationen, aber natürlich auch die Europäische Union, vielleicht auch wir Deutsche, da ein konkretes Angebot zu unterbreiten, dass für den Fall, dass diese Sicherheitsfrage bei der Zwei-Staaten-Lösung gelöst werden muss, dass wir im Rahmen eines UN-Mandats auch unseren Beitrag leisten. Ich möchte aber an einem Punkt nochmal widersprechen, das, was Herr Lüders gesagt hat. Also Israel hat tatsächlich auch unter der Regierung Netanyahu, das ist jetzt nicht meine politische hundertprozentige Waffenfarbe, aber man muss diese Dinge ja objektiv betrachten, eine Reihe von Friedensinitiativen ergriffen, die wir hier im Westen auch sehr wohl wahrgenommen haben. Die Versuche im Rahmen der Abraham-Akkords, sich auszusöhnen mit anderen arabischen Staaten, also nicht nur mit Jordanien und Ägypten, sondern auch zum Beispiel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, vielleicht sogar mit Saudi-Arabien, ist ja der große Versuch gewesen, ein Framework, einen Rahmen zu schaffen für eine mögliche stärkere Autonomie eben auch der Palästinenser, die ja auf arabischer Seite ihre politischen und gegebenenfalls auch Sicherheitsfreunde haben. Also insofern dieser Prozess der Annäherung der arabischen Staaten an Israel, der war vielleicht auch einer der Trigger für die Hamas, so nach dem Motto, wenn es dazu kommt, dass eines Tages Israel und die arabischen Staaten doch eine Lösung finden, dann werden wir als Terrororganisation ja nicht mehr gebraucht. Dann fällt ja unsere Rolle weg, die wir uns gegenwärtig anmaßen, nämlich dass wir die einzigen Wahrer der Interessen der Palästinenser wären. Und deswegen glaube ich auch, hat möglicherweise diese Terrororganisation diesen enormen Schlag gegen Israel ausgeführt. Der war vielleicht aus Sicht der Terrororganisation Hamas erfolgreicher, als sie das erwartet hatten. Aber sie müssen mit den Konsequenzen nun leben. Und ich habe volles Verständnis dafür, dass ein israelischer Bürger, egal welche Partei er wählt, sagt, wir haben geglaubt, wir könnten mit Terroristen Tür an Tür buchstäblich zwischen Gaza und Israel oder zwischen Libanon und Israel leben. Und wir haben am 7. Oktober gesehen, dass das nicht geht. Wir haben auch heute wieder gesehen, dass durch Raketen, die der Iran, der Hezbollah zur Verfügung stellt, offensichtlich dieser Raketenabwehrschirm, der Israel ja bisher geschützt hat, durchbrochen werden kann, wenn die Zahl der Raketen entsprechend hoch ist und die Qualität entsprechend gut. Und das ist eine äußerst beunruhigende Situation für Israel. Und deswegen glaube ich, dass die Menschen in Israel diesen Versuch der Regierung, die Terroristen zu schwächen oder gar auszuschalten, weitgehend unterstützt, wenngleich es über die Strategie natürlich Diskussionen gibt.
Und damit ist das, bitte.
Man mag das alles so sehen, wie wir gerade gehört haben. Das ist eine Perspektive, wie sie in Deutschland häufig anzutreffen ist, unter Ausblendung, sagen wir mal, grundlegender Tatsachen, dass beispielsweise die Abraham-Accords allen Ernstes zu tun gehabt hätten mit den Palästinensern, ist natürlich pure Fantasie. Das war ja ausdrücklich ausgeschlossen, die Palästina-Frage von diesen Abraham-Accords. Das war unter Präsident Trump der Versuch, die Annäherung zu schaffen zwischen Israel und den arabischen Staaten unter Ausgrenzung der Palästina-Frage mit Blick auf eine Konfrontation in Richtung Iran. Aber selbst wenn wir alles das mal akzeptieren, wie wir das hier gehört haben, muss man Folgendes zur Kenntnis nehmen. Ich versuche mal, den Blick ein wenig zu richten auf die Region selber, weil die Wahrnehmung dort eine völlig andere ist. Also zunächst einmal das, was im Gazastreifen stattfindet, bezeichnen immer mehr Staaten auf dieser Welt als einen Massenmord, nicht allein, sondern als einen Völkermord. Aus diesem Grund hat ja auch Südafrika im Dezember vorigen Jahres Strafanzeige gestellt vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen Israel wegen des Verdachts auf Völkermord. Mehr und mehr Staaten auf der Welt haben sich dieser Klage angeschlossen. Mit einer einzigen Ausnahme, Deutschland hat sich als einziges Land der Welt auf die Seite Israels gestellt in dieser Völkermordklage. Das war ein großer Fehler, das haben nicht einmal die Amerikaner gemacht, wohl wissend, dass es für sie problematisch wird, wenn das Gericht sagen sollte, ja, diese Klage Südafrikas ist berechtigt. Nicht alleine das, wir haben ja den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zusätzlich noch, der im Mai einen Haftbefehl ausstellen wollte gegen Netanyahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant. Bislang ist er nicht ausgestellt worden, auch gegen drei Palästinenser. Der Grund dafür ist maßgeblich massiver Druck der USA und auch Deutschlands, dass eben diese beiden mutmaßlichen Kriegsverbrecher nicht vor Gericht gestellt werden. Dies zum Thema Deutschland und seine ausgewogene Haltung gegenüber Israel. Die Hamas und Hezbollah, wie ich erwähnt habe, werden dort in der Region gesehen als nationale Widerstandsorganisation, die Widerstandsorganisation Widerstand leisten gegen israelische Besatzung. Nun kann man natürlich, wie die Israelis das
ganz
tun,
kurz, Herr, die Hezbollah. Herr Lüdes,
aber die Hamas steht doch gegen Einschub. Die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah. Das sind doch verfeindete Gruppen. Also Sie können doch nicht sagen, dass die Hamas als...
Es gab in der Vergangenheit immer wieder Versuche, beide zusammenzuführen. Es gab 2006 Wahlen in den palästinensischen Gebieten. Die letzten, die hat die Hamas gewonnen. In freien, geheimen Wahlen, wie selbst die Europäische Union festgestellt hat. Seither hat es dort keine Wahlen mehr gegeben. Aus Sorge, dass die Hamas die nächsten Wahlen auch gewinnen könnte. Warum wählen die Menschen die Hamas? Weil sie die Besatzung für unerträglich halten. Und es ist mitnichten so, Herr Hart, dass israelische Soldaten im Westjordanland für Sicherheit sorgen. Sie sorgen für Terror und Unterdrückung. Wir haben eine Politik der
Westjordanland ist ja nochmal ein anderes Thema.
Ich möchte gerne noch den Gedanken zu Ende führen.
Ich möchte einen Punkt von Ihnen aufgreifen, nochmal ganz kurz, um Erzählungen ein bisschen zu sortieren. Sie wissen, dass die USA überhaupt nicht Vertragspartner des Internationalen Strafgerichtshofs ist.
Ja,
das heißt, die können dort überhaupt nicht Einfluss nehmen, weil sie institutionell dort überhaupt nicht
Warum verlangt dann Israel von den USA, dass die USA Druck ausüben auf dieses Internationale Strafgerichtshof,
um eben nicht diesen Haftbefehl die auszuführen? Das wollte ich noch kurz sagen.
Ja, das habe ich auch erwähnt.
Herr Trittin, bitte.
Ich will vielleicht, bevor man so ganz aufgeregt wird, es gibt klare Indizien, darauf weist der beantragte Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofs hin, des Strafgerichtshofs hin, dass bei dem Vorgehen, dem berechtigten Vorgehen, sich dagegen zu wehren, wie sie angegriffen worden sind in Israel, dass bei dieser Aktion, sich dagegen zu wehren, die Regeln des humanitären Kriegsvölkerrechts gebrochen worden sind, dass die Verhältnismäßigkeit nicht ist. Und dafür spricht im Übrigen auch und gerade die Zahl der Opfer und die Art und Weise, wie im Gaza-Krieg geführt wurde. Das ist der Hintergrund, warum sowohl die arabischen Staaten und in der Tat waren die Abraham Accords der Versuch, die Palästinenser zu umgehen. Das war ja erklärte Politik damals der US-Regierung wie der israelischen Regierung. Aber sie haben eben auch dazu beigetragen, dass jetzt die Vertragsstaaten und die potenziellen Vertragsstaaten der Abraham Accords, die Vereinigten Arabischen Emirate, ebenso wie Saudi-Arabien, zusammen mit Ägypten, zusammen mit den Amerikanern, zusammen mit den Deutschen darauf gedrungen haben, diesen Krieg, der aus dem Ruder gelaufen ist und jenseits der Verhältnismäßigkeit stattfindet, erstmal mit einer Waffenruhe zu unterbrechen. Ich weiß gar keinen anderen Weg, wie man zu so etwas wie einer Friedenslösung kommen will, außer dass man versucht, die Waffen erstmal schweigen zu lassen.
Ja, und wer verhindert das
bislang? Dieser Versuch ist sehr stark bei jeder Gelegenheit, wo Signale kamen, dass hier eine Annäherung stattfindet, durch eine Eskalation, Ermordung von Haniyeh, Intervention im Libanon von der Regierung Netanyahu verweigert worden. Und das muss man an der Stelle auch sagen. Die deutsche und die amerikanische Außenpolitik, die auf Diplomatie setzt, ist von Netanyahu vorgeführt worden. Und ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit auch hinzu. Wenn man für eine politische Lösung streitet, dann muss man klar benennen, wer zuletzt die Versuche tatsächlich zu einer Waffenruhe zu kommen, wie sie die große Mehrheit der Vereinten Nationen gefordert haben, wie sie die Angehörigen der Geiseln fordern, wie sie den letzten Versuch Amerika, Frankreich, Deutschland mit dem Libanon versucht haben auszuhandeln. Dies ist immer abgelehnt worden von der Regierung Netanyahu. Und das festzustellen ist, glaube ich, wichtig, wenn man sich auf diesem Konflikt zubewegen will. Mhm. Denn die Haltung Israels ist nicht gleichzusetzen mit der Haltung der Regierung Netanyahu. Das ist eine Regierung, die ist gewählt, sie ist legitim, sie ist völkerrechtlich unser Ansprechpartner. Aber wir haben doch auch zur Kenntnis zu nehmen, dass das gerade in dem Kern kriegen wir eine Waffenruhe, damit endlich die verbleibenden 97 Menschen befreit werden, das der Punkt ist, wo die eigene Regierung anklagen, sie verweigert konsequent diese Waffen.
Aus Hamburg ruft Herr Wess an. Einen schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitteschön.
Ja, also ich habe zwei Probleme mit der Diskussion. Zum einen finde ich, dass wir hier im sicheren Deutschland gut sitzen können und der israelischen Regierung Ratschläge erteilen können. Sie möchte doch bitte verhältnismäßige Mittel anwenden, ohne genau zu sagen, wie das passieren soll. Angesichts dieser Terrortunnel, die unter zivilen Gebäuden ihre Eingänge haben und ihre Hauptquartiere haben. Und zum Zweiten ist der Elefant im Raum doch ganz klar der Iran. Ich meine, es wurde jetzt schon über die Abraham-Verträge geredet. Und wir sehen ja, dass Israel sich eben nicht im Krieg befindet mit Ägypten, mit Jordanien, mit Saudi-Arabien, mit den Emiraten. Und dass nicht mal die iranische Bevölkerung hinter der Strategie ihrer Diktatoren steht, sondern immer wieder subversiv klar macht, dass sie gar nichts gegen Israel und die Juden haben. Das Problem ist doch, dass die iranische Regierung diesen ganzen Terror finanziert. Sie finanziert die Hamas, sie finanziert die Hisbollah. Und in dem Moment, wo das iranische Regime fällt, in dem Moment, glaube ich, ist eine echte Chance da für Frieden, weil dann auch die Unterstützung für die Hamas und die Hisbollah zusammenfällt.
Wichtiger Punkt, Herr Hart.
Ja, Entschuldigung, wenn ich das mal sagen darf. Der Preis für einen Sturz des iranischen Regimes wäre ein Flächenbrand im ganzen Nahen Osten. Das ist der Grund, warum die Amerikaner, es wäre ein ganz großer Krieg, gegen den wäre der Krieg gegen den Irak eine Randnotiz.
Ich hatte
und das ist der Grund, warum die Amerikaner das nicht wollen.
Ich hatte Herrn Wess jetzt nicht so verstanden, dass er einen Sturz herbeiführen wollte von außen.
Hat er gesagt, der Sturz des iranischen Regimes würde das alles ändern.
Es könnte ja auch ein Sturz von innen sein. Also es könnte ja auch so sein, dass die Menschen, die Iranerinnen und Iraner, die Nase irgendwann so voll haben, dass sie das Regime nach Hause schicken.
Exakt. Das haben Sie ja nun schon mehrfach versucht.
Ja.
Und da ist meiner Meinung nach die Unterstützung des Westens ausgeblieben. Wir haben die iranischen Frauen echt im Regen stehen lassen im letzten und im vorletzten Jahr.
Gehen wir nochmal zur Frage zurück, Herr Hart. Kann im Nahen Osten Frieden verbreitet werden, solange die Mullahs in Teheran herrschen?
Ich glaube tatsächlich, dass einer der größten Spoiler des Weltfriedens insgesamt der Iran ist.
Ich dachte,
dass
Russland.
Wir uns dieser Frage entsprechend nicht ausreichend zugewendet haben. Ich habe selbst hier Beispiele aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen, wo der lange Arm der iranischen Revolutionsgarden Menschen hier bei uns bedroht, die in Sicherheit gebracht werden müssen, die umziehen müssen, weil sie ganz konkret vom iranischen Geheimdienst hier verfolgt werden. Wir haben Hinweise darauf, dass es in Deutschland nach wie vor Geldwäsche oder Wirtschaftsaktivitäten der Revolutionsgarden gibt, also das Devisengeld, was der Iran dringend braucht, hier auf diese Weise hier bei uns in der Gegend in Deutschland und in Europa gewaschen wird. Und wir haben zu lange gezögert mit der Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation. Ich erkenne an, dass die Bundesaußenministerin jetzt persönlich in diesem Sommer eine Initiative in Europa ergriffen hat, das zu erreichen. Das unterstütze ich voll und ganz. Aber wir müssen deutlich mehr tun gegen den Iran und gegen iranische Aktivitäten. A, gegen Israel, B, bei der Unterstützung des weltweiten Terrors und C, natürlich, was die Unterdrückung der eigenen Menschen im eigenen Lande angeht, dass ein Krieg gegen den Iran nicht der richtige Weg ist. Ich glaube, das hat Herr Wess auch nicht gemeint. Aber ich bin bei der Analyse klar der Meinung, dass der Iran, möchte das anfügen, Herr Lüders, neben Russland der größte Spoiler des Weltfriedens gegenwärtig ist und dass wir unsere gesamten außenpolitischen Kräfte darauf konzentrieren sollten. Was nützt der Einhegung dieser iranischen Gewalt? Das wäre auch der beste Gefallen, den wir Israel tun könnten, dass wir vielleicht das ein oder andere außenpolitische Ziel zurückstellen, wenn das notwendig ist, um genau das zu erreichen, nämlich eine weitere Isolierung und Schwächung des Iran.
Ich finde es schon sehr interessant zu sehen. Ich möchte jetzt mal kurz das ergänzen. Ich finde es schon interessant, wie sehr man doch in Teilen der deutschen Politik gegebene Realitäten ausblenden kann. Wir hatten den Versuch eines Regimewechsels im Irak mit Erfolg. Das Ergebnis ist bekannt. Es hat radikale islamistische Bewegungen in der Region gestärkt. Es gab in Afghanistan den Versuch, die Taliban zu stürzen. 20 Jahre hat die NATO dort Krieg geführt. Das Ergebnis ist bekannt. In Syrien hat man versucht, Assad zu stürzen. Es ist nicht gelungen. In Libyen hat man Gaddafi gestürzt. Es ist gelungen mit allen Folgen, die das für Nordafrika und die Sahelzone hat. Und nun schwadroniert Herr Hart davon, der übrigens auch stellvertretender Vorsitzender der deutsch-israelischen Gesellschaft ist. Das sollte man der Vollständigkeit halber erwähnen, dass man nun den Iran einhegen müsse. Man kann das natürlich tun. Es war die Rede davon, dass ein Krieg gegen den Iran nicht vorgesehen sei. Doch, der ist vorgesehen. Israel sucht diesen Krieg mit dem Iran. Der wird auch kommen. Es gibt hier durchaus geostrategisches Gleichgewicht oder ähnliche Interessen zwischen den USA und Israel in der Frage, den Iran idealerweise einhegen zu wollen, einen Regimewechsel herbeizuführen. Das wird aber nicht gelingen können. Denn die Schwierigkeit ist, wir verwechseln die Innenpolitik im Iran, die repressiv ist, mit einer nüchternen Bestandsaufnahme des Kräfte- und Machtpotenzials des Iran. Der Iran ist eines der mächtigsten Länder in der Region, der eine Macht und Einfluss hat wie in Europa, Deutschland oder Frankreich. Wenn man ein Land dieser Größenordnung angreift, unabhängig davon, was wir von dem dortigen politischen System halten, dann riskiert man eine Explosion in der Region. Alles östlich des Gazastreifens, alles östlich des Suezkanals bis hin nach Pakistan würde in die Luft fliegen. Wenn die Israelis und die USA den Iran angreifen, dann wird als erstes die Ölanlagen bombardiert werden, möglicherweise Nuklearanlagen. Die iranische Führung hat klargemacht, wir reagieren mit Angriffen
also
auf US-Ölanlagen.
Also müssen wir kuschen vor Diktatoren wie Putin.
Wir müssen uns um eine Deeskalation in der internationalen Politik bemühen. Die Vorstellung, dass wir im Westen, dem übrigen Teil der Welt, im globalen Süden in diesem Fall, unsere Spielregeln aufzwingen könnten mit den Mitteln der Gewalt. Wald wird nicht funktionieren. Es hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Und mich wundert diese völlige Ausblendung gegebener Realitäten. Der Iran ist ein Machtfaktor, er wird einer bleiben. Und ich kann nur dafür warnen, auch nur darüber nachzudenken, einen Krieg gegen den Iran zu unterstützen. Die Amerikaner denken in diese Richtung. Abschließend noch der kurze Hinweis. Die USA haben im August 20 Milliarden US-Dollar freigegeben an zusätzlichen Waffenlieferungen für Israel. Im September noch einmal 8 Milliarden. Das sind gewaltige Summen. Das geht gegen den Iran. Der Krieg gegen den Iran wird kommen. Und die Folge wird sein, neben allem Elend in der Region, dass die Energiepreise explodieren werden weltweit mit allen Folgen, die sich daraus
dann
ergeben.
Also die These der BSW ist ja, wir müssen vor allen Diktatoren kuschen, weil wir sonst Angst haben.
Ja gut,
ich glaube, man muss jetzt mal auch
Herr Tretin,
vielleicht mal den Versuch machen, ja, auf den Boden der Tatsache zurückzukehren.
Vielleicht mit der Zusatzfrage.
Ich glaube nicht, dass die Israelis warten wollen, bis die iranische Zivilgesellschaft endlich ihr Regime gestürzt hat. Da ist ja viel Erfolg zu wünschen, aber realistisch ist das in einer zeitlichen Perspektive nicht. Das heißt, die Unterbindung der Finanzierung von den Proxykriegen, Hamas, Hezbollah, muss einen anderen Weg wählen, als den Weg zu glauben, es ginge über eine militärische Auseinandersetzung mit dem Iran. Das ist der Kern dessen, weswegen ich vorhin diesen Einwurf gemacht habe. Die israelischen Sicherheitsinteressen sind legitim. Die Frage ist, wie bekommen wir diese Haltung einer Finanzierung von Proxykriegen in der unmittelbaren Nachbarschaft Israels hin, die dem Ziel dient, den Krieg vom Iran fernzuhalten. Das ist die Logik des iranischen Regimes. Und dieses Unrechtsregime, dieses Mullah-Regime wird nicht von heute auf morgen an inneren Widersprüchen zugrunde gehen. Und es ist militärisch so stark, dass der Preis einer Intervention von außen zu hoch ist. Das können Sie, Herr Hart, als Kuschen bezeichnen. Ich halte das erstmal für eine realistische Beschreibung der realistischen Verhältnisse.
Man könnte allerdings genau dieses Regime in Kürze über Atomwaffen verfügen. Mit welchen Folgen, Herr Hart?
Ich glaube, dass der Versuch, die atomare Bewaffnung des Iran auf diplomatische Weise zu verhindern, das war ja dieses JCPOA-Abkommen, wo ja auch neben den 5 ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates Deutschland eine wichtige Rolle spielte, dass dieser Versuch richtig war, dass es sich gelohnt hat, diesen Versuch zu unternehmen. Ich glaube aber, dass wir immer wieder eine nüchterne Analyse durchführen müssen, ob denn die Erleichterungen im Sanktionsregime, die wir gegenüber dem Iran ermöglicht haben, eben als Gegenleistung für ein Zugeständnis des Iran im Blick auf die atomare Bewaffnung, ob wir das heute noch in der richtigen Balance haben. Ich habe den Eindruck, dass Teheran kurz davor ist, die Bombe bauen zu können. Es gibt nur ganz wenige Faktoren, wo sie sich überhaupt noch an den Geist des Abkommens halten. Und insofern ist für mich das ein grausliches Szenario, wenn ich mir vorstelle, dass der Iran eine Atombombe hat und möglicherweise Israel bedroht oder gar diese Bombe gegen Israel einsetzt. Das wäre ein Szenario, das ich mir überhaupt nicht ausmalen will. Und deswegen glaube ich, die Verhinderung der atomaren Bewaffnung des Iran geht nur, wenn wir entschlossener und konsequenter als bisher den Iran seine Ressourcen entziehen und seine wirtschaftlichen Möglichkeiten einschränken, anders als wir das im Augenblick tun. Und da vermisse ich eine härtere Gangart meiner Bundesregierung und der Europäischen Union, wobei letzteres ja Teil des Problems ist, weil ich schon glaube, dass es auch nicht so einfach sein wird, einen härteren Iran-Kurs in der Europäischen Union durchzusetzen. Aber da wird hoffentlich die neue Außenbeauftragte der Europäischen Union, Frau Kallas, ein stärkeres, klareres Wort führen, als das der, wie ich finde, in dieser Frage weichgespülte Borrell getan hat.
Es wird vor allem spannend werden, mit Blick auf den Iran sich vor Augen zu führen, dass es im Falle einer militärischen Eskalation, und die wird kommen, die Frage ist nicht ob, sondern wann, in dieser Situation werden sich dann Russland und China hinter den Iran stellen, denn beide sind aus verschiedenen Gründen enge Verbündete. Das Ganze hat also viel Luft nach oben, das wird richtig spannend werden.
Unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und diese Adresse hat Johannes Bolwin geschrieben. Wenn überhaupt, kann es so etwas wie Frieden im Nahen Osten nur geben, wenn Jerusalem zur religionsfreien Zone erklärt wird unter UN-Mandat. Im Übrigen wäre der Krieg längst vorbei, wenn die israelischen Geiseln freikommen und der Raketenbeschuss durch Hamas und Hisbollah aufhört. Carola von Pazenski schreibt uns, dass die terroristischen Aktivitäten der Hamas für Herrn Lüders ebenso wenig der Erwähnung wert sind, wie die demokratische Verfasstheit Israels zeigt, wes Geistes Kind diese BS-Wähler sind. Das letzte reimt sich sogar. Karin Buttigieg schreibt, die Hamas wusste ganz genau, was folgen würde, besonders mit einem Haudegen wie Netanjahu. Ihnen waren die Zivilisten im eigenen Land egal. Ich denke, sie wollten so viele Tote wie möglich, um die Stimmung gegen Israel zu schüren. Das ist ja auch gelungen. Andreas Schubert bringt einen interessanten Aspekt noch mit hinein. Immer wieder wird behauptet, dass der Gazastreifen trotz des Rückzugs der Israelis ein Freiluftgefängnis geblieben sei. Meines Erachtens wird in diesem Zusammenhang viel zu wenig die Rolle Ägyptens beleuchtet, das ebenfalls eine Grenze zum Gazastreifen inklusive eines Grenzübergangs hat. Warum hat Ägypten nicht den Bau der Tunnel verhindert, über die Waffen und Material in den Gazastreifen geschmuggelt wurden? Und schließlich die WhatsApp von Dirk Olbrich. Ich würde mich sehr über das Stichwort freuen, dass weder Hamas noch Hisbollah oder der Iran an einer Zwei-Staaten-Lösung Interesse haben. Sie möchten eine Ein-Staaten-Lösung unter Auslöschung Israels. Und aus Karlsruhe hat uns jetzt Frau Harangoso angerufen. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, ja.
Bitte schön.
Ja, ich kann mich dem Letzteren anschließen, was Sie vorgetragen haben, dass die Seite von Hisbollah und die ganze Ecke mit Hamas und so weiter auch da gar nicht dran interessiert werden. Aber ich möchte etwas sagen und ich rufe auch deshalb an, weil mich der Herr Lüders, ich konnte das nicht mehr ertragen, was Herr Lüders die ganze Zeit argumentiert, das ist ja, naja, also es ist schlimm, was da von dem Herrn Lüders hier über den Äther gebracht wird. Ich möchte sagen zu Israel, erstmal betreibt Israel keine Besatzung. Vielleicht hat der Herr Lüders noch nicht wissen, wie Israel überhaupt entstanden ist. Israel ist entstanden nach dem Holocaust, weil in Europa die Juden nicht mehr leben konnten. Und die sind nicht einfach dahin und haben besetzt, sondern das war also im Völkerrecht abgesichert. Und jetzt möchte ich auch sagen, dass mir die Netanjahu-Regierung auch nicht liegt. Ich kritisiere sie auch, aber ich kann das nicht ändern. Und es war auch vorher schon so, als Menschen in Israel sehr wohl demonstriert haben gegen diese Regierung mit diesen Justizveränderungen, die sie machen wollten. Nun zu dem Thema heute. Also wir sprechen über den 7. Oktober. Das war ein Tag der Grausamkeit, wo Babys die Kehle durchgeschnitten wurden und Frauen bis aufs Äußerste vergewaltigt wurden vor laufender Kamera auf X. Und die haben das offen gezeigt und junge Menschen haben dort gefeiert. Und es ist erstmal vollkommen wurscht, ob das jetzt in Israel war oder so, oder wo es war, direkt in der Nähe vom Gazastreifen, wollten sie einmal entspannen. Und dann kamen diese Typen dahin und es war auch bekannt, dass die Hamas auch zivil, dass da auch Zivilbevölkerung dabei war, dass die mitgemacht haben. Und diese Tunnels und alles, was da jetzt alles versteckt wird und was israelisches Militär schon ausgegraben hat.
Und Sie meinen, Frau Horngroso, dass das von Herrn Lüders nicht richtig gesehen worden ist.
Na,
wir wollen ihm vielleicht kurz Gelegenheit geben, darauf zu antworten, wenn Sie gestatten.
Gerne.
Bleiben Sie bitte in der Leitung.
Also ich möchte nur auf einen Aspekt eingehen bei diesen Ausführungen, die ihre eigenen Qualitäten haben. Die Aussage, dass Israel keine Besatzung betreibe, also keine Besatzungsmacht sei, ist sicherlich eine sehr steile und daran kranken auch ein bisschen diese Ausführungen, wenn man bestimmte Realitäten schlichtweg ausblendet. Israel ist eine Demokratie ohne jeden Zweifel für den jüdischen Teil seiner Bevölkerung. Für die nichtjüdischen Palästinenser mit israelischem Pass sieht das Bild schon nicht mehr ganz so rosig aus. Und diejenigen unter israelischer Besatzung haben gar keine Rechte. Das Westjordanland ist systematisch durch die israelische Siedlungspolitik erwürgt worden. Es gibt keinen Raum mehr für einen palästinensischen Staat. Der Kern des Konfliktes, um das nochmal klar und deutlich zu benennen, ist, dass hier zwei Völker in einem territorialen Konflikt miteinander ringen, aber nicht bereit sind, Kompromisse einzugehen. Der Stärkere ist nicht bereit zu kompromissen mit den Schwächeren. Wir alle wissen, wie eine Lösung aussehen könnte. Ein palästinensischer Staat in den 1967 von Israel besetzten Gebieten. Diesen Staat wird es aber nicht geben, weil nachfolgende israelische Regierungen, sozialdemokratische wie auch konservative und ultrakonservative, immer klar gemacht haben, ob säkular oder nicht säkular, dass dieses biblisch verheißene Land eben israelisches sei. Es wird einen palästinensischen Staat nicht geben. Das sagt auch die Parteikarta der israelischen Likud-Partei sehr klar.
Aber es gibt den Oslo-Vertrag und da steht das anders drin.
Ja, genau. Und den hat Israel ja auch nach und nach unterlaufen. Es begann der größte Siedlungsboom im Westjordanland unmittelbar nach dem Unterschreiben
dieses Friedensvertrages. Aber die Angriffe auf Israel sind ja aus dem Gazastreifen und aus Libanon erfolgt und nicht aus dem Westjordanland.
Die Gazastreifen und Libanon, das kam alles sehr viel später und es ist das große Dilemma, dass die Palästinenser...
Kleiner Blick, Frau Horngroso, Sie sind gleich dran.
Das große Problem ist, dass aus unserer Sicht das alles inakzeptabel ist. Und das ist es auch, damit wir uns nicht missverstehen. Jeder Tote dort ist ein Toter zu viel. Sie haben angesprochen die Vergewaltigungen, die es gegeben hat, der Hamas. Da sind wir uns alle einig, dass das natürlich völlig inakzeptabel ist. Man sollte vielleicht der Vollständigkeit halber auch erwähnen, was in israelischen Gefängnissen stattfindet, von den UN bestätigt. Ausufernde sexuelle Gewalt gegenüber palästinensischen Gefangenen, Männer wie Frauen. Das eine ist so zu verurteilen wie das andere.
Frau Horngroso, Sie wollten noch was sagen dazu. Herr Lüders, Frau Horngroso ist jetzt dran. Bitte schön.
Für den Westjordanland bin ich auch der Meinung, ich bin nicht einverstanden damit. Die Siedler gefallen mir auch nicht. Ganz klar. Das liegt mir nicht und es kann da auch so nicht weitergehen.
Aber Entschuldigung, aber gefallen ist keine Kategorie.
Herr Lüders, Entschuldigung, Frau Horngroso ist gerade dran. Entschuldigen Sie bitte.
Ja, ich... bedauere das, dass der Herr Lüders wenig Empathie hat und seine Dinge da, das ist ja schon seit Jahren so, durchzieht. Er ist in der arabischen Welt sehr beliebt, soll er, meinetwegen. Ist ein gutes Recht, aber ich möchte zum Kern der Sache haben, worum es ja heute eigentlich gehen sollte in dieser Sendung. Der 7. Oktober vor einem Jahr, dieser brutale Überfall. Und ich möchte noch ein bisschen vorausgehen, dass er die Israelis eigentlich auch immer die Palästinenser unterdrücken. Warum haben denn Israel die Palästinenser die ganze Zeit beschäftigt? Tausende Palästinenser konnten über die Grenze kommen und in Israel gutes Geld verdienen. Nur fünfmal so viel verdient wie dort im Gazastreifen oder wo auch immer. Dann wurden sogar palästinensische Terroristen kostenlos behandelt. Mhm. Palästinensische Menschen, Familien konnten, Frauen konnten entbinden. Ja. Alles kostenlos.
Jetzt ja, das sind natürlich schon sehr steile Thesen hier.
Mhm. Dann möchte ich doch wissen, wo das böse Israel ist. Und wir hier in Deutschland müssen uns doch auch fragen, Es ist ziemlich.
Wir fragen, Frau Harrenkose, wir geben die Frage vielleicht mal an Jürgen Trittin weiter.
Ja,
stimmt
gerne.
Da teilweise, Herr Trittin, stimmt da teilweise unsere Wahrnehmung nicht ganz, wenn über Israel in Deutschland gesprochen wird?
Ich glaube, dass die Wahrnehmung in Deutschland eine andere ist, als sie in Großbritannien ist, als sie in den USA ist. Da können Sie dann durch die einzelnen Parteifamilien durchgehen. Jedes Land hat seine eigene Sicht. Aber wir Deutsche haben eine besondere Verpflichtung. Und diese Verpflichtung rührt aus dem her, was mit zum Werden des Staates Israels beigetragen hat, nämlich den Holocaust. Und dass es damit ein Land geben muss, wo die Jüdinnen und Juden der Welt eine sichere Heimstatt haben. Und das ist am 7. Oktober in Frage gestellt worden. Und an dieser Verpflichtung, der besonderen Verpflichtung des Tätervolks Deutschland, kann es überhaupt keine Abstriche geben. Das heißt aber umgekehrt auch, wenn ich das sagen darf, das Schicksal der Palästinenserinnen und Palästinenser, die in der Tat in der Westbank, im Gaza unter Besatzung leben, und zwar seit mehr als einem halben Jahrhundert, kann uns auch nicht egal sein. Ich bin sehr froh über die Anrufe und gerade die Anruferin jetzt, dass wir wieder zu dem eigentlichen Kern zurückgekehrt sind. Was heißt denn das? Wie kommen wir aus einer solchen Situation raus? Und da spielt dann die Frage, muss am 7. Oktober nun besonders eine Rolle spielen, wie bekommen wir beispielsweise die 97 Geiseln frei? Wie beenden wir den Zustand illegaler Besatzung in den Gebieten der Westbank wie von Gaza? Das sind all die Schritte, über die man sprechen muss, und dazu gehört eine Regierung in Israel, die bereit ist, diese Schritte zu gehen. Das sehe ich bei der Regierung Netanyahu nicht. Dazu gehört auch eine neue Legitimierung der Verantwortlichen auf der palästinensischen Seite. Ich habe, glaube ich, in jedem Gespräch, den ich mit Verantwortlichen in Palästina geführt habe, immer wieder die Frage gestellt, wann werdet ihr endlich Wahlen veranstalten, damit ihr einen legitimierten Ansprechpartner habt. Aber all dieses wird nur funktionieren, wenn die Politik der Eskalation beider Seiten beendet wird. Und dafür brauchen wir, und das ist das Gebot der Stunde heute am 7. Oktober, brauchen wir eine Waffenruhe. Ohne Waffenruhe keine Freiheit der Geiseln, ohne eine Waffenruhe keine Möglichkeit, einen politischen Verhandlungsprozess einzuleiten. Das ist das A und O, und das ist das, was weite Teile der israelischen Zivilgesellschaft genauso sind.
Sind wir im Moment noch weit davon entfernt, aber Jürgen Hart, es gibt ja trotzdem, es gibt versöhnliche Stimmen. Der frühere israelische Ministerpräsident Ehud Olmert und der ehemalige palästinensische Außenminister Nasser al-Qutwa haben jetzt einen Friedensplan für den Nahen Osten vorgestellt. Sie sagen, Israel würde auf den allergrößten Teil des Westjordanlandes verzichten. Eine klare Zwei-Staaten-Lösung mit Israel und Palästina. Strittige Fragen sind vielleicht noch Jerusalem, sind die Wasserfrage, die auch ein Hörer angesprochen hatte. Also, es gibt ja durchaus die Stimmen. Haben Sie den Eindruck, dass es irgendwelche Planungen jetzt in Israel, in der israelischen Regierungspolitik auch schon für die Zeit nach den Waffen gibt?
Das ist ja die große Unbekannte, wo wir tatsächlich nicht hineinschauen in die Köpfe derer, die in Israel gegenwärtig regieren. Das ist ja eine Regierung, die aus der demokratischen Likud unter Netanyahu besteht, aber eben auch mit mindestens zwei extremistischen Ministern, die ihre Stimmen zur Verfügung stellen, damit diese Mehrheit überhaupt zustande kommt. Und es findet sich eben in Israel keine politische Mehrheit der Mitte, wie sie zum Beispiel Benny Gantz anstrebt, der im Übrigen vorletzte Woche hier bei uns in Berlin war und auch mit vielen gesprochen hat. Das ist ein innenpolitisches Dilemma, in dem Israel steckt, und das drückt sich ja auch aus in den Protesten auf der Straße. Ich glaube, zum Thema Waffenruhe würde ich gerne zumindest mal sagen, dass es wahrscheinlich um zwei Waffenruhen geht. Es geht einmal um die Frage Waffenruhe im Gaza als Ergebnis eines Zugeständnisses der Hamas, dass eben die Geiseln freikommen. Und es geht um die Frage, wie entwickelt sich der Kampf Israels gegen die Hisbollah in Libanon weiter. Die gegenwärtige Situation Israels ist eine extrem bedrohte. Andererseits haben sie in den letzten Wochen auch militärisch Erfolge erzielt, nicht nur im Gazastreifen, sondern auch gegenüber der Hezbollah, ja sogar gegenüber dem Iran, wenn man bedenkt, dass der Iran ja zweimal Israel angegriffen hat und zweimal Israel es geschafft hat, die Auswirkungen dieses Angriffs doch vergleichsweise gering zu halten, dass im Grunde Israel doch aus einer Position der Stärke zumindest sowohl gegenüber denjenigen, die im Bereich mit der Hamas vermitteln können, als auch im Blick auf Libanon jetzt vielleicht doch einen Schritt auf die Konfliktgegner zumachen könnte. Zwar nicht direkt, aber über den Umweg, sodass wir vielleicht tatsächlich zu einer Situation kommen, dass im Norden, im Libanon eben diese Resolution 1701 der Vereinten Nationen, Rückzug der Hezbollah und ihrer Waffen hinter den Litani-Fluss umgesetzt werden kann und dass eben in Gaza tatsächlich die verbleibenden Geiseln freikommen können. Ich würde als israelische Regierung jetzt in erster Linie darauf setzen, aus der Position einer relativen Stärke jetzt heraus doch auch Angebote zu machen. Das kann ich im Augenblick nicht erkennen, aber das wäre, glaube ich, die Strategie vieler Politiker der Mitte in Israel, wenn sie an der Macht wären und die Möglichkeit hätten, das zu machen.
Günther kommt zu Wort. Aus Heidelberg ruft er uns an. Guten Morgen, Herr Günther.
Guten Morgen, hallo und die muntere Runde heute.
Bitteschön.
Ich möchte noch mal ins Feld bringen, den religiösen Fanatismus. Wir werden, solange der religiöse Fanatismus in diesem mittelalterlichen Fanatismus verharrt, überhaupt gar nicht weiterkommen. Und wir müssen auch berücksichtigen, wir haben immer nur den muslimischen Fanatismus im Kopf, aber es gibt ihn auch in Israel sehr wohl. Und diese Beschäftigung der Leute mit ihrem mittelalterlichen Glauben führt nicht nur zu Intoleranz, sondern sie führt auch dazu, dass sie sehr wenig, demokratische Lebenserfahrung haben. Ich habe Informationen aus Israel bekommen. Die Leute haben gesagt, du darfst dich nicht wundern. Die Leute sind Regierungsmitglieder, davon wird jetzt gesprochen. Die Leute haben keine Ahnung. Die haben sich beschäftigt mit der Tora und das war es schon und sollen jetzt Regierungsverantwortung tragen. Das ist auch eine Krankheit, ein Hinderungsgrund, dass wir da überhaupt jemals weiterkommen.
Herr Lüders, welche Rolle spielt Religion auf beiden Seiten?
Ja, sie spielt im Zweifel keine gute Rolle, aber man muss sich immer wieder vor Augen führen, der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist ein territorialer Konflikt, der kann sich auch entlang religiöser Linien entladen, aber es geht im Kern um einen territorialen Konflikt. Das ist das, was man sich vor Augen führen muss. Es ist angesprochen worden, dass der Iran Israel angegriffen habe, das ist ja nicht falsch. Man hat allerdings dabei dann vergessen zu erwähnen, Herr Hart, dass ja diesen Angriffen israelische Provokationen vorangegangen sind, darunter die israelische Bombardierung des iranischen Konsulats in Damaskus. Das kann man ja natürlich, das sollte man der Vollständigkeit halber erwähnen. Wie kann die Zeit nach einem Waffengang sich gestalten? Wenn wir reden hier so sehr theoretisieren, was kann man alles machen? Man kann sich tausend Dinge überlegen, völlig klar. Aber was sind denn die israelischen Ziele? Noch einmal, die Gründung eines palästinensischen Staates wird es nicht geben. Es gibt ganz klare Versuche, in Gazastreifen die Bevölkerung zu reduzieren. Es gibt seit längerem schon Überlegungen. Ich habe das in meinem Buch Krieg ohne Ende dargelegt unter Benennung der Quellen israelischer Politiker, die Bevölkerung im Gazastreifen zu einem erheblichen Teil ins Richtung Ausland abzuschieben. Giora Eiland, der vormalige nationale Sicherheitsberater, sagte klipp und klar vor wenigen Tagen, es muss das Ziel Israels sein, den gesamten Norden des Gazastreifens von Palästinensern zu säubern. Wer bleibt, wird erschossen oder verhungert. Wer also, wohin sollen diese Menschen gehen? Man hofft davon, dass sie ins Ausland gehen können. Es gibt Verhandlungen mit der EU, mit afrikanischen Staaten, diese Palästinenser aufzunehmen. Die Vorstellung, dass es hier einen Frieden geben könnte, ist nicht sehr realistisch. Wir dürfen nicht vergessen, das unendliche Leid, natürlich auf beiden Seiten, selbstverständlich, noch einmal, jeder Tod ist einer zu viel. Und ich meine, es geht auch nicht darum, Todeszahlen gegenseitig aufzurechnen. Aber die Zahlen im Gazastreifen sprechen für sich. Im Libanon, einem Land mit 5,5 Millionen Einwohnern, sind 1,2 Millionen Menschen auf der Flucht. Wir haben den gesamten Süden des Libanon, der jetzt quasi unter Kriegsrecht gestellt worden ist. Der Krieg wird dazu führen, dass die Region so massiv destabilisiert werden wird wie noch nie. Und perspektivisch muss man sich sorgen, dass der Hass, die Wut, die Verzweiflung der Menschen weltweit, aber zumindest im globalen Süden, in der arabisch-islamischen Welt, gegenüber Israelis, aber auch gegenüber Juden generell, solche Ausmaße annimmt, dass es in der Tat für Juden auch in der Diaspora gefährlich werden könnte.
Zum Beispiel Israel in Deutschland.
Zum Beispiel in Deutschland.
Wir haben gesehen am 7. Oktober Personen mit arabischem oder islamischem Hintergrund, die den Terrorüberfall der Hamas gefeiert haben, also ihre Freude über den Tod von Israelis offen zur Schau gestellt haben, hier in Deutschland. Und Gleiches ist jetzt in der vergangenen Woche passiert, als der Iran Raketen auf Israel abgefeuert
hat. Das ist zu verurteilen. Ein Satz nur dazu. Erinnern wir uns daran, was UN-Generalsekretär Antonio Guterres gesagt hat. Natürlich, der 7. Oktober ist zu verurteilen, aber er hat eine Vorgeschichte. Und wenn man diese Vorgeschichte kennt, sich damit auseinandersetzt, dann billigt man nicht, dann rechtfertigt man nicht, aber dann versteht
Sie
man,
bitte nicht das warum von ist, Lüders,
dann versteht man, warum Menschen in der Region mit Blick haben auf Israel andere Meinung als wir. Natürlich feiert man nicht den Tod anderer Menschen. Das gilt aber auch für die Menschen im Libanon, im Westjordanland, im Gazastreifen.
Herr Trittin, welche Folgen hat der Nahostkonflikt für die innere Sicherheit in Deutschland?
Ich glaube, dass die innere Sicherheit, also ich will nur mal eine Bemerkung am Anfang machen, weil ich finde, man nennt das im Englischen Whataboutism. Und Whataboutism spielt meines Erachtens in dem ganzen Konflikt, sowohl vor Ort wie in der Betrachtung dieses Konfliktes, eine ganz zentrale Rolle und ist konfliktverschärfend, wahrscheinlich konfliktverschärfender als jede Form des religiösen Extremismus. Und das erlebe ich, wenn ständig die Toten der einen Seite gegen die Toten der anderen Seite aufgerechnet werden. Ich bin sehr nachdrücklich dafür, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir die Sicherheit des jüdischen Lebens in Deutschland, in Europa sichern können. Und da macht es mir Sorgen, wenn Menschen, ob Raketenangriffe oder Terrorangriffe der Hamas, auf der Straße abfeiern. Das geht nicht. Da muss man mit der Härte des Gesetzes auch reingehen. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass natürlich die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt wird, das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser, die Vertreibung jetzt nicht nur im Norden Israels, sondern im Süden des Libanon, all dieses führt wiederum zu einer Radikalisierung auf der anderen Seite. Das ist der Grund, entschuldigen Sie, dass ich bei dieser etwas redundanten Botschaft bleibe. Wir müssen alles dafür tun, dass wir eine diplomatische Lösung, eine Waffenruhe, und zwar schnell bekommen. Und dazu passt es dann eben nicht, dass Israel nun ausgerechnet den Generalsekretär der Vereinten Nationen für eine unerwünschte Person erklärt. Das ist eine Absage an eine politische Lösung. Und ich finde, das darf man auch und gerade als Freund dieses Landes, es gibt außer den USA kein Land, wo ich so oft gewesen bin wie in Israel, auch mal deutlich sagen. Die Regierung Netanyahu verweigert jeden konstruktiven Schritt, auch und gerade der Freunde aus den USA, aus Deutschland, in Richtung einer politischen Lösung. Die ist aber mehr als überfällig, nicht nur wegen der 97 Geiseln.
Herr Hart dazu?
Also ich finde, dass das Ziel der israelischen Regierung legitim zu sagen, es kann nicht sein, dass ein Teil unseres Staatsgebietes über 12 Monate unbewohnbar ist, weil Terroristen dort ständig Raketen drauf abfeuern. Das muss man sich mal vorstellen,
wenn
das in Deutschland oder in Europa irgendwo der Fall wäre. Die Frage, was sind die geeigneten Mittel, das zu erreichen, das Ziel des sicheren Lebens auch im Norden Israels, darüber streiten sich die Geister. Ich glaube allerdings, dass auf den Straßen Israels und in der Knesset insgesamt eine breite Mehrheit der Auffassung ist, dass ohne eine empfindliche Schwächung der Hisbollah das nicht möglich ist. Ich glaube, diese empfindliche Schwächung der Hisbollah ist eingetreten. Deswegen sehe ich ein Fenster auch für diplomatische Schritte Israels auf den Libanon und auf die Völkergemeinschaft zu. Und insofern bin ich auch der Meinung, hier ist vielleicht eine diplomatische Lösung näher und greifbarer als das auf den ersten Blick scheint. Und das Gleiche hoffe ich im Blick auf die Geiseln. Es wäre wunderschön, wenn wir eben heute am Jahrestag dieses schrecklichen Massakers von 23, von des Jahres 23, tatsächlich erleben könnten, dass alle Geiseln nach Hause zurückkehren können. Das ist meines Erachtens tatsächlich nicht durch Befreiung der Geiseln, sondern nur durch eine diplomatische Initiative, zum Beispiel aus der arabischen Welt und mit Unterstützung Israels und Amerikas möglich. Und ich würde gerne hinter die Stirn der Politiker in Israel schauen, ob sie das genauso sehen. Es wäre auf jeden Fall mein Ratschlag, diesen Weg weiterzugehen. Militärisch kann der Krieg am Ende nicht gewonnen werden, wenngleich militärische Mittel legitim sind zur Verteidigung Israels.
Eine Korrektur erlaube ich mir, und zwar den Hinweis, die Hisbollah sei massiv geschwächt. Das ist sie insoweit, als ihre Führungsebene nunmehr weitgehend ausgeschaltet ist und sie hat auch am Boden einige Verluste erlitten. Aber erinnern wir uns daran, dass die Hamas seit einem Jahr militärisch bekämpft wird von der stärksten Militärmacht in der Region, von Israel, und trotzdem ist sie nach wie vor als militärische Organisation präsent. Die Hisbollah hat ganz andere Möglichkeiten, 1000 Raketen. Sie ist vorübergehend mit dem Rücken zur Wand stehend, aber sie ist ein Machtfaktor. Sie wird auch weiterhin Israel massiv gefährden können. Eine militärische Lösung gibt es nicht.
Kontrovers mit Christoph Heinemann. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank unseren Gästen. Jürgen Hart, CDU, Michael Lüders, Beisitzer im Vorstand der Partei BSW, Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen.